Ja, moin und Glück auf. Der Applaus ist gerechtfertigt, hoffe ich zumindest. Schön, dass ihr alle hier seid. Also es ist echt, von hier aus sieht es beeindruckend aus. So ein Raum ist ja so ein Ding, die sind schwer zu finden. Sowohl auf dem Kongress, wobei wir hier einen coolen Raum haben. Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier auf der Bühne mit einer anderen Sache. Und noch schwieriger ist es draußen in dieser realen Welt Räume zu finden. Vor allen Dingen gute Räume. Guter Raum, was macht so einen guten Raum aus? Die Menschen. Hier sind coole Menschen, draußen sind, naja, manchmal coole Menschen, manchmal nicht so coole Menschen. Wir wollen euch jetzt einen coolen Raum zeigen, den wir gefunden haben, den wir für uns entdeckt haben, den wir für eine breite Community entdeckt haben. Und ja, den stellen wir euch jetzt mal vor. PowerCycle passt auch zu diesem Projekt tatsächlich. Warum kauft man eine Zeche? Wir sehen hier eine Karte des Ruhrgebiets, weil da kommen wir nämlich her. Und in diesem Bereich sitzen wir in dieser grünen Mitte. Wir haben den nächsten Hackspace, ist in Bochum, das Labor, CT Dortmund. Wir haben die Unhackbar in Unna, Wuppertal. Aber da in der Mitte, also da, wo es wirklich, wo das Ruhrgebiet atmet, da war nichts. Ja, und dann haben wir gesagt, oder haben Menschen vor ein paar Jahren gesagt, da müssen wir auch was machen. Aber da kommen wir später zu. Ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was zum Bergbau. Wird nur eine kurze Einführung. Wir haben gekauft, ja, Entschuldigung. Wir haben gekauft, oder es geht jetzt gleich um das Bergwerk General Blumenthal. General Blumenthal war eins von mehreren Bergwerken in Recklinghausen. 6 verschiedene Standorte, 9 Schächte. Warum es mehrere Schächte und weniger Standorte gibt, ist alles relativ uninteressant jetzt für diesen Talk. Das Betriebsende war 2001 und das Ganze ist 132 Jahre, ist dort Kohle gefördert worden. Wenn ihr ein bisschen mehr zu Kohle wissen wollt.
Werbung.
Da habe ich mal was gemacht. 2018 so ein kleines Projekt, 52 Wochen lang durch das Ende der deutschen Steinkohle begleitet. Ist immer noch online, kohlenpott.de, also wer da mal reinhören mag, wer sich für das Thema Bergbau vielleicht auch nach diesem Talk interessiert, das steht immer noch online.
Werbung Ende.
Ja, General Blumenthal, Schacht 7 ist das Ding, was wir gekauft haben. Ich muss mal ein bisschen nach hier. Schachtanlage ist 1940 abgeteuft worden, das heißt, das Loch ist da gebuddelt worden. Und 2001 ist das Ganze wieder verfüllt worden, und zwar bis ganz unten. Der Schacht war ungefähr 800 Meter tief. Dort ist nur Personenfahrt gewesen, da ist also nie Kohle rausgekommen. Zusätzlich war es aber ein Wetterschacht. Das sind dieser Grubenlüfter, den man hier im Vordergrund sieht. Da hinten ist das Fördergerüst. Der Grubenlüfter ist im Grunde genommen dazu da, damit die Bergleute frische Luft hatten, damit es kühler wurde. Die Hauptgebäude sind von 1954, da kommen wir gleich nochmal zu. Und es ist die einzig vollständig erhaltene Schachtanlage in Recklinghausen. Da ist also, nachdem die Steinkohle zu Ende ging, sind die ganzen Gebäude abgerissen worden. Zum Teil wirkliche architektonische Schmuckstücke. Und die ist wirklich tatsächlich noch übergeblieben. Und es ist das einzig erhaltene Fördergerüst der Zeche Blumenthal. Es gibt noch ein paar andere Fördergerüste, die stehen da im Ruhrpott überall rum. Immer wenn ich so aus dem Urlaub komme oder auch jetzt, wenn ich wieder aus Hamburg zurückkomme, wenn ich so ein Fördergerüst sehe, weiß ich bin zu Hause. Das war ich noch, ne?
Ja.
Ja, genau, das war ich noch. Was ihr hier seht, ist mal so die Gesamtübersicht des Zechengeländes. Also alles, was grün ist, gehört uns. Da oben ist eine Skala drauf, 50 Meter. Die Hauptgebäude, ich habe ja hier auch ein Dings, genau, Hauptgebäude, hier haben wir die Eingangshalle, hier waren die Steigerstuben, da haben also die Chefs den Arbeitern quasi die Aufträge gegeben, da haben sie ihre Lohntüten bekommen, dann sind die Bergleute morgens hier durchgegangen, durch den sogenannten Weißgang in die Weißkaue, haben sich da nackig gemacht, sind drüber, haben sich da ihre schwarzen Klamotten angezogen, sind da runtergefahren, zum Feierabend wieder zurück, da ausgezogen, da geduscht, da wieder angezogen und wieder raus, Feierabend. Dann haben wir, wie gesagt, 2 Grubenlüfter, einmal da oben, einmal da unten. Da mussten immer 2 von da sein, falls mal einer ausfiel, weil das war wirklich überlebenswichtig für die Bergleute. Wir haben das Fördergerüst, die Fördermaschine, da kommen wir gleich, kriegen wir gleich auch nochmal ein schönes Foto, sowohl von der Fördermaschine als auch von dem Fördergerüst. Ja, und dann haben wir so ein paar Nebengebäude, da oben so ein Schalthaus. Hier die alte Fahrradhalle wird auch mal irgendwann interessant. Hier ist unsere Hackerhütte. Ja, und ansonsten, da wird gerade tatsächlich noch Energie gefördert. Da wird also Methangas aus dem Boden geholt, was vom Kohleabbau noch im Boden ist. Und da wird im Moment Energie rausgewonnen. Jetzt haben wir hier mal eine Luftbildaufnahme. Da ist die Hackerhütte. Das ist einer der Diffusoren. Das ist dieses Gaskraftwerk. Hier ist die Fahrradhalle. Das ist die Weißkaue, die Schwarzkaue, das Fördergerüst von oben und die Maschinenhalle. Man sieht Ruhrpott dreckig, gar kein Grün, überhaupt nichts. Keine Natur, kein gar nichts. Oder? Vielleicht doch. Also man sieht dann jetzt so einmal schön übers Ruhrgebiet rüber, da hinten ist Herne, da in der Richtung nach links ist Dortmund. Ja, ist einfach, ja, wie man sich das Ruhrgebiet so vorstellt. Dornröschenschlaf, Kater, machst weiter.
Ja.
Danke.
Ja. Kohlenpott hat es ja schon gesagt, 2001 war Schicht am Schacht, da ist also quasi der Schacht komplett verfüllt worden mit Beton. Ein bisschen was ist freigelassen, kommen wir gleich kurz zu. Danach war aber dann auf dem Areal mehr oder minder tote Rose, das war also ein richtiger Lost Place. Es gab einzelne Nutzungen dafür. Immerhin ist 2006 Denkmalschutz beantragt worden. Wer hat das eigentlich gemacht, die RAK oder?
Das war der Stadtdenkmalpfleger, der ist schon selbst auf die Idee gekommen.
Cool.
Ja, die RAK wird das freiwillig nicht machen.
Ja, Punkt. Ja, es gab eine Zwischennutzung, da haben die Ruhrfestspiele quasi Kulissen gelagert, deswegen ist ein bisschen was umgebaut worden, aber im Prinzip ist es schon noch so erhalten geblieben. Der Schacht ist halt bis auf ein kleines Rohr zugemacht worden. Das kleine Rohr lässt Methan raus oder ein methanhaltiges Gemisch. Und deswegen haben wir auf dem Gelände auch noch ein Grubengaskraftwerk stehen, was eben dieses Methan in Energie umwandelt. Was ganz praktisch ist, da entsteht zwar CO2, aber das ist weniger klimaschädlich, als das Methan wäre. Von daher alles fein. Ja, Lost Place, es gab eine Menge Vandalismus, da haben wir eigentlich immer noch ein bisschen mit zu tun, aber es ist halt besser geworden, seit wir auf dem Gelände dann auch wirklich präsent sind und das spürbar nutzen.
Wir hatten also häufiger Besuch von ehrenamtlichen Gebäudelackierern.
Ja, das könnte man so sagen. Ja, es gab 2015 dann die B7-Lab-Idee. Es begab sich also zu jener Zeit, dass es einen Verein namens Panik e.V. gab, der von Peter Rogue heißt er, ne?
Ja.
Angetickert wurde, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, irgendwie einen Hackspace in Recklinghausen zu schaffen. Und da kam man dann auf die Idee, dass man ja das Gelände ganz gut nutzen könnte. Und ja, das ging dann also in 2015 los. Da wurde dann die Steigerstube zu einem noch etwas provisorischen Hackspace ausgebaut. Und Ende 2015 hat sich herausgestellt, nee, das war doch nicht so ganz das Wahre, weil es kalt wurde. Und seitdem sind wir in der Hackerhütte nebenan, die ist dann wenigstens beheizbar. Und ja, es wird aber irgendwann wieder den Move zurück ins Gebäude geben und dann soll halt in der Steigerstube wieder ein Hackspace entstehen, zusammen mit vielen anderen Sachen. Das heißt, wir wollen Chaos, Technik, Kunst und was noch so ist, da unter einem Dach beherbergen. Und der erste Hackerspace ist halt der jetzige C3RE. Da findet ihr uns unten in Halle 3 dann auch, wenn ihr noch Interesse habt, uns anzuquatschen. Gerne mehr. Ja, ich zeige noch mal ein paar Impressionen vom Gelände.
Oh.
B7 ist Blumenthal 7, also General Blumenthal, das Bergwerk Schacht 7, das ist unser Standort. Da ist halt auch nur dieser eine Schacht gewesen für Bewetterung und Personenbeförderung. Das ist der Grubenlüfter von innen. Der hat 1 Megawatt Leistung, ist also ein etwas kräftigerer Motor. So
und 4 quasi, Meter Durchmesser.
Ja, also wie 1000 Staubsauger, könnte man sagen, wenn ein Staubsauger 1 Kilowatt hat. Ne? Also da ging damals schon ganz gut was durch. Jetzt dreht sich da nichts mehr. Da ist auch kein Loch mehr, wo man was durchpusten könnte. Aber man kann sich es halt immer noch angucken. Das ist die Fördermaschine, die ist auch noch relativ gut erhalten, zusammen mit dem ganzen Drumherum. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Vandalismus ist halt allenthalben noch zu sehen, aber da arbeiten wir dran. Und ja, ein bisschen Urwald, Natur, grüne Hölle war auch da. Das war also schon nicht wenig. Da noch ein. Ja. Und einen habe ich noch, das ist der Innenhof. Ja, das ist jetzt das Vorherbild. Wir haben auch ein Nachherbild.
Das ist echt geil.
Ja, ja.
Da haben sich also unsere Künstler jetzt ein Domizil gesucht. Wir haben einen Skulpturengarten vor den Gebäuden und eben diesen Skulpturengarten im Innenhof. Und der wird natürlich auch, wenn es draußen schön ist, nicht nur für Skulpturen genutzt, sondern auch zum Feiern, Aufenthalt, wie auch immer. Ne? Ja, war das schon dein Part?
Mm-mm.
Da mache ich den noch. wie gesagt, 2015 war so der erste Kontakt und dann ging es 2016 los, dass sich herausstellte, dass wir da irgendwie die Sache etwas etwas formaler anfassen müssen. Und es wurde dann also der Blumenthal 7 e.V. gegründet. Macht man ja jetzt nicht so gerne mit dem ganzen organisatorischen Hickhack, aber manches muss halt sein. Und von da an wurde eigentlich daran gearbeitet, die Geschichte zu übernehmen. Wir waren da also quasi nur als Gäste der Rohkohle-Montanimmobilien geduldet und zeitweise auch mal nicht. Und es ging also ein bisschen hin und her. Und 2020 haben wir es also tatsächlich hingekriegt und durften das Ding kaufen. Wir haben also 20.000 fürs Grundstück ausgegeben und 1 Euro für die Zeche. das Gute war, dass die Rohkohle noch eine Rücklage bilden musste, weil das in dem Außenbereich, wo es liegt, quasi die Auflage ist, dass sie das Ganze wieder zurückbauen und grüne Wiese oder Acker draus machen müssen. Und zu dem Zweck haben sie 400.000 Euro eben zurücklegen müssen. Und die haben wir dann auch mitbekommen. Die haben wir auch, ja, das klingt total viel, aber das ist halt bitter notwendig, um das ganze Ding überhaupt am Zusammenbrechen zu hindern. Und das würde auch nicht reichen, um da richtig was draus zu machen. Deswegen haben wir 2022 es tatsächlich auch noch geschafft, eine Förderung durch das Heimat-Ruhr-Projekt des Landes NRW zu bekommen. Und seitdem sind wir halt dabei, da tatsächlich nicht nur, ich sag mal, Löcher zu flicken, sondern auch tatsächlich Umbaumaßnahmen voranzutreiben, um das vernünftig nutzbar zu machen. Noch mal ein paar Fotoimpressionen. Also das Ganze ist auch ein super Fotospot, muss man sagen. Da kann man sich richtig schön austoben.
Ich grätsch mal eben rein.
Ja.
Wenn ihr mal in der Gegend seid, tickert uns irgendwie an. Das Ding ist wirklich echt sehenswert und wir sind immer offen, wenn Menschen einfach kommen wollen, sich das Ding angucken wollen, ein paar Fotos machen. Also meldet euch gerne, wirklich.
Ist jetzt nicht so, dass 24x7 jemand da ist.
Doch,
ja, doch. Schon nahezu. B7 fährt wieder dreischichtig. Also das
ja,
ist schon
ja, gut. Ja. Genau. Ja, das hier ist unsere Dombauhütte sozusagen, also Schweißwerkstatt, rundherum ist noch mehr Werkstatt. Von irgendwas muss man ja die Baustelle dann auch betreiben. Ne? Wir haben Amateurfunker auf dem Gelände, die können natürlich das Fördergerüst super als Antennenstandort auch nutzen. Natur haben wir auch und Leute, die sich drum kümmern und das Ganze lieben. In der Hackerhütte haben wir eine kleine Küche und machen dann halt auch Verpflegung. Kunst hatte ich ja schon erwähnt. Das ist jetzt der Skulpturengarten vor dem Gebäude. Ja, von Fingers elektrischer Welt gibt es Kontakte, die uns Tesla-Spulen Vorführungen beschert haben, schon mehrfach. Das ist auch immer ziemlich geil. Das ist jetzt das letzte Sommerfest gewesen. Das auch. Industrieromantik geht sowieso immer, ist klar. Und Licht geht auch immer. Ne? Das war Kistlis, die haben auch ihre Lichtinstallation mal bei uns aufgebaut. Und ja, auch zum Jahres.
Das war spontan. Letztes Jahr auf dem Kongress kriegten wir auf einmal eine Info. Sag mal, seid ihr Silvester da oder seid ihr noch in Hamburg? Wir hätten Bock, die Zeche zu beleuchten und Silvester mit euch zu feiern. Wir waren natürlich noch hier, aber die haben die Zeche trotzdem beleuchtet. Aber dies Jahr sind wir zu Hause.
Ja, und 2021, das war also noch so ein bisschen die Zwischenphase, bevor das mit der Baustelle richtig losging. Da war die Zeche noch relativ leer, also besenrein, könnte man sagen. Da haben wir die Möglichkeit bekommen oder konnten den urbanen Künsten Ruhe die Möglichkeit, also Ruhrtriennale ist das Stichwort, die Möglichkeit geben, eine Ausstellung bei uns in den Räumlichkeiten zu machen. Ruhrding Klima hat sich das genannt. Da wurde dann auch seitlich noch so ein Pavillon daneben gesetzt, das kann man da ganz gut erkennen. Und das lief so für 3-4 Monate, glaube ich, war das, ne? So über den Sommer. Ja, war eine coole Aktion. Und danach ging es dann los mit der Baustelle.
Genau, ja. Ich erzähle mal ein bisschen, in was für Projekte wir gerade so reinschlittern. Das größte Projekt, was eigentlich gerade läuft, ist dieser Bauabschnitt 1, wie wir das nennen. Da sind wir auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Da sagte also ein Kollege mal, ich habe da so ein Förderprojekt gefunden vom Land Nordrhein-Westfalen. Da können wir ein paar 100.000 Euro kriegen. Und da haben alle erstmal so gesagt, wer gibt uns denn ein paar 100.000 Euro? Und dann haben wir mal eine Bewerbung geschrieben und wurden angenommen. So, aber das war jetzt nur so ein winziger Teil der Arbeit, denn der richtige Förderantrag, der folgte noch. Und das Land will halt ein Projekt und Zeitplan. Das heißt, man muss auf die nächsten 2 Jahre hinaus sagen, was man wann tut und was man wann umbaut. Das ist jetzt bei einem chaosnahen Verein, wo man eigentlich noch nicht mal sagen kann, was in den nächsten 2 Stunden passiert, eine Herausforderung. Wir haben da aber bei der Bezirksregierung in Münster eine sehr gute Zusammenarbeit und eine Ansprechpartnerin, die hilft uns da immer weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel im November gerade den Änderungsbescheid bewilligt gekriegt, weil ein bisschen was ist seit 2020 passiert in der Welt. So eine Corona-Krise und ein Krieg und Baustoffmangel und was nicht alle war. Da haben wir uns durchgekämpft und ja, mal so als Impression. Das ist quasi so, was man hier sieht, ist der erste Bauabschnitt, das Dach vorher. War der Dachdecker da, das ist jetzt schon gedämmt. Dann waren wir mal da, haben dort so blaue Rohre ausgelegt. Das ist der Kollektor für unsere Wärmepumpe, komme ich gleich noch zu. Und jetzt sieht es halt so aus seit diesem Sommer mit Dachbegrünung. Den Raum haben wir Wutraum genannt, den gibt es aber nicht mehr.
Ist irgendwie größer geworden.
Genau, und das ist übrigens eine Nebenbestimmung im Förderbescheid, dass wir dieses Schild aufhängen müssen. Jawohl, machen wir. Und ich wollte jetzt, das ist so quasi die Main-Quest, dieser Bauabschnitt 1. Und da gab es noch so ein paar Side-Quests, man nennt es auch Feature-Creep. Kennt ihr aus der Software vielleicht. Ich wollte dazu mal ein bisschen was erzählen aus dem Energiebereich. Also das eine ist, wenn man so ein 2000 Quadratmeter großes Gebäude hat, dann fühlt sich das irgendwie von selbst mit Stuff. Also Leute spenden Dinge. So, und wir haben die verrücktesten Sachen. Was? Eine halbe Turnhalle und noch so ein paar andere Sachen. Und dazu gehörten auch Solarpanels, die da irgendwie mal gespawnt sind. Und die haben wir dann aufs Dach geschraubt. Das war jetzt noch eher so ein einfach machbares Projekt. Eine andere Geschichte, auch im Bereich Energie, ist die Heizung. Also ursprünglich, als wir dieses Projekt 2020 den Förderantrag gestellt haben, haben wir so gedacht, naja, da hängen wir halt jetzt so eine Gastherme rein und dann läuft das erstmal und ist warm. Und in ein paar Jahren, wenn wir wieder Geld haben, dann machen wir das mal in umweltfreundlich mit einer Wärmepumpe. Das Leben hat gesagt, njet, ist nicht. Es gab eine Energiekrise, es gab einen Krieg in Europa und
Klimawandel haben wir auch noch.
Jedem irgendwann klar geworden, okay, das kann nicht mehr warten, wir brauchen jetzt eine Wärmepumpe. Problem ist nur, die Dinger sind so unglaublich unverschämt teuer, dass man da eigentlich als ein Hacker mit ein bisschen Selbstachtung nur eine Lösung für hat, selber bauen. Also wir sind mal so kurz so unser Netzwerk durchgegangen, was wir so an Skills haben, also Kältetechniker, check, Konstrukteur, Maschinenbau, check, Elektrotechnik, check, Elektronikentwicklung, check, Software, sowas von, und da haben wir gesagt, okay, machen wir das einfach mal. Ist natürlich nicht so einfach, es gibt da ziemliche Sicherheitsvorschriften und viel Diskussion und ist auch ein wenig Neuland, weil wir halt eine Wärmepumpe machen, die halt kein fluoriertes Kältemittel hat. Die werden ab 2027 verboten. Die hat halt Propan als Kältemittel, das ist brennbar. Und das hat deswegen lange Diskussionen gebraucht, bis wir da mal so weit sind. Das war so das erste Rendering im CAD. Jetzt seit Dezember hat sich das Gehäuse schon mal manifestiert. Und die Teile sind alle gekauft. Nächstes steht jetzt an, also wenn wir vom Kongress ausgeschlafen sind, dass die ganzen Teile mal vom Kältetechniker eingebaut werden und dann geht es halt an Elektronik und Software. Das Ganze war halt dann doch ein sehr großes Projekt und das Know-how und das Wissen, was man da so ansammelt, das soll jetzt nicht nur für einmal sein. Also wir haben auch wirklich vor, da eine Community drauf aufzubauen und ja, wer Spaß hat mitzumachen, es gibt wirklich alles von Mechanik bis Software, gerne mal melden. Was wir im Sommer schon gemacht haben, das wollte ich eigentlich gleich erst sagen, ja, aber das Zurück funktioniert hier sogar. So, wir haben den Wärmekollektor gebaut, das ist also nicht so eine Luftwärmepumpe, sondern eine, die mit Sohle funktioniert, die ihre Wärme aus der Erde zieht und aus dem Dach. Das ist jetzt halt im Gründach integriert. Ja, und noch ein Programmhinweis, die Salazidre, die halt ja auch mit uns gut bekannt ist, öfter mal da war und auch sehr halt da eher so im Süden, in Freiburg in der Ecke aktiv ist in Sachen Energiewende, hat heute im Saal Ground 8:10 einen Vortrag zum Stand der Energiewende und er wird da auch einiges über Wärmepumpen erzählen. So, und jetzt habe ich nur noch 5 Minuten. Na gut, ich wollte noch mal ein bisschen was zu den Ausblicken von dem ganzen Projekt, also wo wir eigentlich hinwollen, erzählen. Zunächst mal ein bisschen Zahlenhuberei, angeben muss sein. Wir haben also ein Riesengrundstück und von den insgesamt 4000 Quadratmetern sind wir jetzt gerade mal den ersten Bauabschnitt mit 400 Quadratmetern angegangen. Das bedeutet, ja, 24.000 Quadratmeter Freiraum, um eure Ideen zu verwirklichen. Wir haben so ein Grundkonzept uns überlegt. Dazu gehört halt einerseits so ein gemeinnütziger Teil, also die offene Werkstatt, Makerspace, Amateurfunker haben wir bei uns, verschiedene Vereine. Den Bereich Kunst, Kultur, Events, später vielleicht auch mal Gastronomie und aber auch gewerbliche Nutzung, weil das soll halt auch eine Möglichkeit sein, wenn jemand sich ausprobieren möchte, eine Idee hat, die er vielleicht erstmal in der Werkstatt ausprobiert und sich daraus dann mal eine Existenz aufbaut. Solche Möglichkeiten soll es hier geben. Und ja, nicht zuletzt natürlich auch das Denkmal erhalten. Wir haben dann aber festgestellt, dass alles passt nicht mit der Struktur nur eines Vereins, weil ein Verein, der hat jetzt einen Vereinszweck, das ist nun mal Denkmalschutz und halt nicht ein Coworking Space oder was auch immer bereitstellen. Und wenn das dann überhand nimmt, diese anderen Nutzungen, sagt das Finanzamt irgendwann mal, was macht ihr denn da? Also haben wir uns eigentlich schon vor langer Zeit ein anderes Konstrukt überlegt, das gehen wir jetzt aber mal an. Also wirklich jetzt, im fünften Anlauf,
also vielleicht. Ich schwöre.
Also ja, es ist halt Papierkram. Ne? Und zwar zum einen den Verein und zum anderen eine Betreibergenossenschaft. Der Verein wird sich dann also in Zukunft auf seinen Kern, nämlich den Denkmalschutz, konzentrieren. Er wird die Zeche als Ganzes an den Betreiber dann vermieten, von den Mieteinnahmen und von Fördergeldern halt die Teile des Denkmals erhalten, ja, wo man eigentlich kein Geld mit verdienen kann. Also so ein Fördergerüst oder so eine Fördermaschine, wie wir sie da eben gesehen haben, ja, die steht halt da. Da kann man tolle Sachen mitmachen, aber da kommt halt nicht so das Geld rein. Und das ist dann das, was der Blumenthal 7 e.V. macht. Und die Genossenschaft, die wir jetzt nächstes Jahr ernsthaft angehen, ich schwöre, ja, die wird quasi so einen veredelten Rohbau übernehmen und da den Endausbau machen, den Betrieb machen und auch die Angebote da bereitstellen. Also das ist so zum einen Betrieb der Bürgerwerkstatt, des Fab Labs, also das ist dann quasi so der gewerbliche Zweig der Bürgerwerkstatt, eigene Veranstaltungen durchführen, aber auch Unterstützung für Start-ups. Also wenn jemand etwas machen will, aber halt noch kein Unternehmen gründen will, sondern erstmal ein paar Sachen irgendwie herstellen und verkaufen will, hat man da halt eine gewisse Infrastruktur an Buchhaltung und ähnlichem Papierkram. Und nochmal so Stichwort Wärmepumpe, ist auch denkbar, dass wir dann auch über die Genossenschaft mal eigene Produkte und Dienstleistungen dann herstellen und anbieten. So, also wir sind da quasi die Garage für die Startups.
Oder dann, der Dachgarten.
Genau, sieht dann halt so aus. Ja, damit wären wir eigentlich mit dem... mit unserem Part am Ende. Falls ihr Fragen habt, guckt euch die Webseite an. Wir sehen uns vielleicht in der Matrix und ja.
Oder direkt hier in Halle 3.
Genau. Ja, danke.
Wahnsinniges Projekt, super cool. Danke, vielen, vielen Dank, Kohlenpott-Kater und Stefan, für diesen großartigen Talk. Wir haben noch Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen stellen wollt, stellt euch bitte an die Mikrofone in der Mitte des Raumes, damit die Leute im Internet euch auch hören können. Falls ihr im Internet seid, stellt eure Fragen gerne im IRC auf hackend.org im Kanal Raute 39C3-Hall-Fuse. Oder auf Matrix. Und die erste Frage an Mikrofon 1, bitte.
Ja, Glück auf aus Freiberg. Habt ihr bei der Grubengasanlage, dürft ihr die mit nutzen und wie viel Megawatt habt ihr? Und die zweite Frage ist, müsst ihr euch um das Thema Altlasten, sprich Bodenaltlasten, kümmern, wenn ihr das Ding irgendwann mal wieder veräußert?
Also die Grubengasanlage gehört uns nicht, die gehört MeinGas. Das heißt, da haben wir erstmal so gar nichts mit zu tun. Die hat 4,5 Megawatt und von denen kriegen wir aber Miete. So, und das ist sehr wichtig. Wir haben halt, also du hast es eben erwähnt, wir haben da diese Mitgift von 400.000 Euro gekriegt. Das heißt, man hat schon mal ein bisschen Wasser unterm Kiel finanziell. Das wird aber auch nicht unbedingt weniger, weil die laufenden Kosten sind eigentlich durch diese Mieteinnahmen gedeckt. Das ist sehr komfortabel. Nimmt eine Menge Druck weg, muss man sagen. Ja, Thema Altlasten, da haben wir eigentlich Glück. Das ist halt ein Standort, da gab es nie Produktion. Da gab es keine Kokerei, keine Chemieanlagen, sonst was. Nur halt das Übliche, also alte Isolierungen von allen möglichen Heizungsrohren und Ähnlichen, gibt es auch in jedem alten Haus.
Nur nicht so viel.
Genau. Und so unseren Bereich, den wir haben, den hat die Ruhrkohle entsprechend saniert und die Altlasten gesichert. Da war auch nochmal ziemlich Baustelle, bevor wir das bekommen haben. Und den Bereich, den MeinGas sich da bereit gemacht hat, das Da ist mein Guest verpflichtet, das zu sanieren, wenn die mal gehen.
Wie kann man euch denn am besten helfen, wenn man euch irgendwie unterstützen möchte?
Mit Grillkohle, Fuchs, mit Grillkohle.
Genau, also Fuchs ist einer der aktivsten bei uns, wenn er denn mal Zeit hat. Der reißt auch gerne Wände ein und ähnliches und fragt in meiner Matrix, wird denn gegrillt? So, deswegen.
Nee, aber um deine Frage sinnvoll zu beantworten, du kannst jetzt schon mal losfahren und kannst mal wieder weitermachen. Nee, also falls jemand aus der Gegend kommt und Lust hat, sich bei uns anzudocken, also die meisten bei uns sind recht umgänglich, Hilfe können wir immer gebrauchen, also von daher kommt einfach mal vorbei, schaut euch das Ding an.
Mittwochs abends sind eigentlich immer alle da.
Und samstags.
Open House, genau.
Und sonntags und Montag
eigentlich. Also aus der Nähe heißt, ich fahre etwa 80, 90 Kilometer. Das geht auch. Mal Nacht durchmachen, das haben wir schon häufiger getan. Da passiert dann sehr viel.
Ja, genau.
Das Internet hat eine Frage.
Genau, das Internet würde gerne wissen, ob es für die Wärmepumpe eine Tiefenbohrung gibt.
Nein, wir werden einen flachen Erdwärmekollektor machen. Das heißt, wir werden so auf 1,30 Meter, da wo halt die Flächen vorgesehen sind, die Erde abschieben und dort waagerecht Rohrschlangen reinlegen.
Also quasi wie auf dem Dach, nur ein bisschen tiefer gelegt.
Genau.
Genau, und das auf dem Dach, also wir haben bis jetzt nicht rausgefunden, dass das schon mal jemand probiert hat. Wenn ihr da irgendwie Informationen habt, ob schon einer so bekloppt war in 30 oder in 12 Zentimeter Gründachbegrünung Wärmetauscher einzubauen, sagt uns gerne Bescheid. Aber wenn das funktioniert, und da gehen wir von aus, werden wir es dann auch entsprechend veröffentlichen und patentieren lassen? Nee, geht nicht.
Nein.
Ja, wir haben ja jetzt drüber geredet, jetzt ist es zu spät.
Außerdem ist Open Source.
Ah, genau, und Open Source, genau.
Und mit Absicht.
Dankeschön. Mikrofon 2, bitte.
Hallo. Erstmal war auch mal im Gespräch, eine Wärmenutzung des Gaskraftwerks zu machen.
Mhm.
Und warum Propan und kein CO2?
Also mit dem Gaskraftwerk, das ist so eine Sache, da gambelt man so ein bisschen, weil das Grubengas, das wird nicht ewig da rauskommen. Also unsere Info war zum Beispiel, als wir die Zeche gekauft haben, ja so 2024 ungefähr, dann wird das versiegen, weil die Rohkohle lässt das Grubenwasser ansteigen und dann entsteht halt ein Gegendruck, der das Gas zurückhält. So, und jetzt hat sich aber herausgestellt, das läuft erstmal und mein Guess, die Firma mit dem Kraftwerk, die haben da sogar noch rein investiert. So, also das heißt, wir wissen aber nicht, wann Ende ist. Und so eine Wärmeauskopplung aus dem Grubengaskraftwerk ist sehr sinnvoll, würde aber einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag mindestens kosten. Und wenn man das jetzt für 4-5 Jahre macht, lohnt es nicht. So, ne? Das ist das eine. Die andere Frage, Wärmepumpe CO2, warum das nicht? Da ist eigentlich der Grund, CO2 hat eine, ist jetzt ein bisschen ins Detail, hat eine sehr hohe Drucklage. Das heißt, man muss da mit Drücken von 50, 60 Bar hantieren. Da gibt es keine Standardkomponenten in der Kältetechnik und was man da kauft, Industriekomponenten, sind sehr teuer. Deswegen setzt sich Propan durch und man nimmt aber dann in Kauf, dass es brennbar ist. Da gibt es aber auch entsprechende Normungen mittlerweile, wie man damit umgeht.
Okay, danke für die Antwort. Nochmal Mikrofon 2, bitte.
Ja, Glück auf. Dreht sich eure Seilscheibe noch auf dem Fördergerüst?
Wenn man dran dreht, ja.
Genau.
Also die ist nicht so schwergängig, dass man sie nicht drehen könnte.
Und es gibt komischerweise auch Menschen, die auf diesem Gelände rumlaufen, die schon mit Gedanken spielen, wie man das Ding zumindest teilweise wieder zum Drehen kriegen kann. Also mit irgendwie einem alten Waschmaschinenmotor, der da einen Autoreifen gegendrückt oder sonst irgendwas. Und dann wären wir wirklich Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt, soweit ich weiß, und ich kenne mich da so ein bisschen aus, im ganzen Ruhrpott keine Seilscheibe mehr, die sich tatsächlich dreht. Also ohne, dass man dran dreht.
Am Rad drehen wir häufiger mal.
Genau.
Das ist normal.
Super, dann machen wir gleich nochmal mit Mikrofon 2 weiter.
Ja, meine Frage ist, du hast schon angesprochen, Feature Creep und Wärmepumpe und Sanierungsprojekte, Verein, Genossenschaft. Wie muss man sich das vorstellen? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie er zu solchen Entscheidungen kommt oder wie er auch dann abwägt, ob er jetzt das eine Projekt angeht und das andere lasst? Ich stelle mir das sehr, sehr komplex vor und auch, also wie macht ihr das als Gruppe? Wie organisiert ihr euch da?
Die Entscheidungen passieren uns so. Ja, also nein, es ist schon so, natürlich hat man so ein, ich sag mal, so ein Bias. Man geht schon so in die Richtung, wo man so Bock dran hat und was man auch kann. Allerdings ist so die andere Seite der Abwägung immer, was muss jetzt getan werden? Weil so ein riesiges Grundstück zu besitzen, da große Summen zu bewegen und sich auch zu überlegen, wie wird das langfristig, also was muss ich jetzt sanieren, ehe es zusammenfällt und so weiter, das sind schon ernsthafte Gedanken. Und so richtig, muss ich auch mal sagen, haben wir da auch gar nicht die, die Patentlösung. Also wir haben seit Jahren immer mal so eine Struktur versucht, Arbeitsgruppen einzurichten, die sich dann um die offene Werkstatt, um die Gebäude, um PR und um NOC-Sachen und so weiter kümmern. Letzter Anlauf war letztes Jahr um diese Zeit, aber irgendwie hat sich dann rausgestellt, es treffen sich eh immer dieselben Leute, die dann halt mal den einen, mal den anderen Hut aufhaben und dann können wir es auch gleich bleiben lassen. Und das ist gerade so ein halb chaotischer Vorgang so ungefähr. Also die Leute, die halt viel sich einbringen, die halt viel machen, die sehen halt zu, dass sie halt mit anderen Rücksprache halten und dann nichts an den anderen Leuten vorbeimachen und dann sind meistens alle froh, dass es jemand macht, so ungefähr. Also ist vielleicht nicht ideal, aber läuft irgendwie.
Also die Erfahrung hat mich zumindest gelernt, machen ist einfach viel besser als reden.
Ja.
Da passiert viel mehr, wirklich.
Ein bis zwei Fragen schaffen wir noch. Mikrofon 2, bitte.
Ja, hallo. Wenn ich es richtig an Erinnerung habe, ist ja die Teufung 1940. Und damit befinden wir uns ja in einer sehr schwierigen Zeit, was sozusagen Arbeitsbedingungen und so weiter betrifft. Mhm. Habt ihr schon einen Plan, wie ihr, also wir reden über Zwangsarbeit, wir reden sozusagen, dieses Loch haben zunehmend weniger Deutsche gebuddelt wahrscheinlich. Mhm. Generell ist diese Geschichte der Zeche wahrscheinlich spannend, also wahrscheinlich Arbeitskultur, Industriekultur. Habt ihr schon Zeit gefunden, Ansätze dafür irgendwie zu entwickeln? Also die Sichtbarmachung, speziell auch der NS-Zeit, aber auch der Zeit danach, die ja wahrscheinlich auch unglaublich viel Spezialinformationen beinhaltet und wahrscheinlich extrem viel Arbeit auch erfordert, das alles rauszugraben.
Ja, gute Frage, danke dafür. Es ist tatsächlich so, dass es da natürlich auch Zwangsarbeit während der NS-Zeit, während der Abteufung der Zeche gab. Und es gibt also einmal einen Geschichtskreis Blumenthal 7, bestehend aus ehemaligen Bergleuten, die halt auch vorne war mal so ein Bild mit einer kleinen Infotafel, wo so ein paar grundsätzliche Informationen draufstehen. Ich habe mir während meiner Podcast-Tätigkeit ein relativ großes Archiv an Büchern zusammen organisiert und wenn dann mal irgendwann Zeit ist, werden wir auch das angehen. Es macht zum jetzigen Zeitpunkt, so traurig wie es ist, eigentlich relativ wenig Sinn, weil wir im Moment noch wenig Besucherverkehr haben und ich sag mal, also im Moment tatsächlich wichtiger ist, das Dach abzudichten, als Geschichte zu dokumentieren. Also aber ja,
dringender.
Dringender, nee, genau, danke. Dringender, nicht wichtiger. Wird aber auf jeden Fall ein Punkt sein, den wir auch angehen. Also ich habe auf dieser Bühne schon mal einen Podcast angekündigt. Also, jetzt mache ich es. Moment. Stopp. Ich spiele seit ungefähr 2 Jahren mit dem Gedanken, dieses Projekt mit einem Podcast zu begleiten. Und der Stefan sagt mir jetzt zu, dass er der erste Podcast-Gast wird und wir gucken, dass wir auf diesen... auf diesem Kongress noch unten am Sendetisch einen Slot kriegen. Ich habe da ein paar Connections. Oh. Wir nehmen eine kurze Folge auf, damit wir einen Anfang haben und danach werden wir das Ganze irgendwie begleiten. Ich vermute mal, dass wir irgendwie blumenthal7.de/podcast als URL. Aber das wird dann über die entsprechenden Kanäle verteilt. Aber das machen wir. Hand drauf.
Ja,
das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank euch drei nochmal für diesen großartigen Talk. Gebt den nochmal einen wunderschönen Applaus, bitte. Applaus